Ich möchte zunächst einen Vers aus Römer 4 lesen. Vielleicht auch den vierten Vers mit. Dem aber, der wirkt, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Jetzt kommt der Vers, auf den ich meine. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Dieser aus Römer 4 ist eigentlich, denke ich, der Schlüsselvers über Rechtfertigungslehre, die der Herr ja dem Apostel Paulus offenbart hat. Und genau darüber möchte ich heute mal wieder mit euch ein wenig nachdenken. Obschon wir sicherlich dafür gleich manche Schriftstellen bemühen müssen, möchte ich doch gerade diesen Vers hier voranstellen, weil er deutlich macht, dass Gott Sünder, Gottlose rechtfertigt. Und zwar nicht durch eigenes Tun, durch eigenes Arbeiten, durch eigenes Wirken, sondern einfach dadurch, dass sie glauben. Und das ist, denke ich mal, hoffentlich jedem von uns gut bekannt. Das ist zugleich die Kernaussage des Evangeliums der Gnade. Der Botschaft, die wir für die Menschen um uns her haben. Dabei müssen wir uns aber bewusst sein, dass Rechtfertigung eines Sünders mehr bedeutet als nur Vergebung der Sünden, so groß das auch alleine schon ist. Wenn wir das Wort Gottloser oder hier Sünder einmal durch das Wort, ich würde mal sagen Straftäter oder Verbrecher ersetzen, dann wird das vielleicht etwas deutlicher. Und zwar verstehen wir dann, denke ich, etwas besser, was Rechtfertigung bedeutet. Der Begriff ist nicht ganz einfach zu verstehen. Selbst wenn es sich hier um selbst am Beispiel der irdischen Rechtsprechung schon ganz einfach. Es geht im Grunde um den inneren Widerspruch und auch um eigentlich Unvereinbarkeiten. Was nämlich ein irdischer Richter nicht kann, kann Gott wohl. Es scheint zwar nach 2. Mose 23 und auch nach 2. Mose 34 für Gott unmöglich zu sein, denn in diesen Stellen wird gesagt, dass Gott den Gesetzlosen nicht rechtfertigt, das ist der Ausdruck von 2. Mose 23, beziehungsweise, dass er keinesfalls den Schuldigen für schuldlos hält. So steht es in 2. Mose 34. Dass er sogar die Ungerechtigkeiten der Väter im dritten und vierten Geschlecht ahndet. Einem amerikanischen Evangelisten, Moody war es, glaube ich, dem hat einmal nach einer Verkündigung ein junger Mann die Frage gestellt, stimmt es, dass die Bibel sagt, dass Gott einen Schuldigen nicht für unschuldig erklärt? Und als Moody das bestätigte, da sagt er triumphierend, dann ist ihre ganze Predigt wertlos. Dann kann auch Gott keinen Sünder für unschuldig erklären. Und darauf antwortete Moody, und wie sieht es aus, Wenn Gott einen Unschuldigen vorher für schuldig erklärt hat, der junge Mann hatte darauf offenbar die Bedeutung begriffen und hat sich dann auf leisen Sohlen verabschiedet. Aber genau so ist das. Gott hat Jesus Christus, den Unschuldigen, an unserer Stelle für schuldig erklärt, damit er uns, die Schuldigen, für unschuldig erklären konnte. Wir können auch sagen, um uns zu rechtfertigen, damit er uns rechtfertigen kann. Und wenn jemand von uns einem anderen etwas vergeht, dann rechnet er ihm sein Fehlverhalten nicht mehr zu. Aber derjenige, der bleibt dennoch schuldig, wenn auch ihm sein Fehlverhalten nicht mehr angerechnet wird. Aber bei Gott ist das anders. Der rechtfertigt wirklich schuldige Menschen, sodass sie letztlich ohne Schuld völlig makellos vor ihm stehen. Und die biblische Lehre von der Rechtfertigung hat eine ganze Reihe von Aspekten, denen wir vielleicht einmal kurz nachgehen sollten. Da heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 33, wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Warum kann Paulus das so sagen? Das ist deshalb möglich, weil die Rechtfertigung auf einer wirklichen, auf einer echten Rechtsgrundlage basiert. Nicht, dass wir ein Recht hätten, von Gott gerechtfertigt zu werden. Nein, das nicht. Aber Gott hat eine rechtliche Grundlage, aufgrund der Sünder rechtfertigen kann. Die Grundlage ist das Werk des Herrn Jesus. Jesus Christus, der keine einzige Sünde getan hat, er hat ja nach 1. Petrus 2, Vers 24, unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen, schreibt Petrus da. Christus hat wirklich unsere Sünden auf seine Kappe genommen und die Strafe dafür getragen. Jeder Gläubige kann mit Jesaja 53 sagen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir haben aber nicht nur sündige Taten getan, wir haben auch eine sündige Natur. Und die macht uns unpassend für Gottes Gegenwart. Oder anders ausgedrückt, Sündenvergebung alleine nützt uns gar nichts. Zum Glück bezeugt uns die Schrift auch, dass Christus keine Sünde in sich hatte. Johannes schreibt von ihm im ersten Brief, Kapitel 3, und Sünde ist nicht in ihm. Und 2. Korinther 5, der letzte Vers, 21, heißt es, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und in Römer 8 hier, im dritten Vers, sagt Paulus, dass Gott seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde gesandt und dadurch die Sünde im Fleische verurteilt hat. Auch unsere böse, sündige Natur nahm Christus auf dem Kreuz auf seine Rechnung und die wurde durch ihn gebüßt. Deswegen heißt es auch in Römer 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde. Wir lesen das ja oft in diesem Taufkapitel. Von daher ist Gott vollkommen gerecht, wenn er schuldige Sünder freispricht, beziehungsweise rechtfertigt. Das steht auch so wörtlich im dritten Kapitel des Römerbriefes. In Vers 26. Ich lese ab Vers 25. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist. Satan, der Verkläger der Brüder, wie er in Offenbarung 12 genannt wird, kommt da nicht gegen an. Niemand kann uns zu Recht etwas vorwerfen. Die Rechtsgrundlage, auf der Gott in der Lage ist, Sünden zu rechtfertigen, wird darüber hinaus auch noch deutlich im 5. Kapitel des Römerbriefes. Vers 9, ich lese wieder einen Vers vorher von 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Der Sühnungstod des Herrn Jesus ist für Gott der Rechtsgrund, um Sünder, die sich bekehren und an den Herrn Jesus glauben, zu rechtfertigen. Christus hat unsere Sünden durch seinen Kreuzestod vollkommen gesühnt und auch das Gericht über unsere böse Natur getragen. Was hat nun Gott dazu bewogen, sich einen Rechtsgrund zu verschaffen, um uns rechtfertigen zu können? War er uns gegenüber verpflichtet? Nein, nicht im Entferntesten. Darauf hatten wir überhaupt keinen Anspruch. Wir hatten nichts anderes als das Gericht Gottes verdient. Es war ausschließlich Gnade von Seiten Gottes. Und Römer 3 macht das ja auch ganz deutlich. In Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Es war also nichts als Gnade, dass Gott den Herrn Jesus in den schmachvollen Kreuzestod gehen ließ. Wir besaßen daraufhin überhaupt keinen Anspruch. Und Gott war schon gar nicht dazu verpflichtet. Wie groß war diese Gnade und wie groß ist sie noch heute, jeden Tag? Das Opfer Christi ist vollkommen ausreichend, um alle, wirklich alle Menschen rechtfertigen zu können. Doch Gottes Rechtfertigung kommt nicht allen Menschen zugute. Von Gottes Seite her ist alles getan, um alle Menschen zu rechtfertigen. Aber von der Seite des Menschen her muss auch etwas geschehen, um Anteil an Gottes Rechtfertigung zu bekommen. Die Voraussetzung ist, dass wir uns bekehren und an den Herrn Jesus glauben. In Apostelgeschichte 13 sagt Paulus zu seinen Zuhörern, und ja, ich will das ausschlagen. Ja, Vers 39, Apostelgeschichte 13. Und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Und in Kapitel 20 der Apostelgeschichte sagt Paulus in seiner Abschiedsrede gegenüber den Ältesten von Ephesus, dass er sowohl Juden als Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus bezeugte. So hat Paulus gepredigt. Und darauf hatten seine Zuhörer zu reagieren und sich zu entscheiden. Einerseits ist die Bekehrung ein Werk Gottes und der Glaube dementsprechend auch eine Gabe Gottes. Andererseits jedoch ist es unsere Verantwortung, uns zu bekehren und an Jesus Christus und an sein Werk zu glauben. Gott fordert von jedem Menschen, der errettet werden will, dass er sich bekehrt. Sagt der Apostel Petrus zu den Juden in Apostelgeschichte 2. Besser auch aufschlagen. Vers 38. Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und in Kapitel 17 sagt Paulus zu den Athenern auf dem Areopag, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Gott ruft die Menschen auf, um an Jesus Christus zu glauben. Auch das möchte ich stellvertretend mit einigen Stellen beweisen aus dem Johannesevangelium. Kapitel 8, Vers 46, da sagt der Herr Jesus: Wer von euch überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Und aus Kapitel 12, Vers 36, während ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, auf das ihr Söhne des Lichtes werdet. Dieses redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und dann sagt er noch zu seinen Jüngern in Kapitel 14, Vers 11. Glaubet mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubet mir um der Werke selbst willen. Und nochmal zurück zur Apostelgeschichte, Kapitel 16. Da geht es um das Ereignis in Philippi. Da sagen Paulus und Silas zu dem Gefängniswärter im Vers 31, sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Wir dürfen auf keinen Fall diese beiden Seiten, die Seite Gottes einerseits und die Seite unserer Verantwortung, vermischen und so gegeneinander ausspielen. Der Sünder wird aufgerufen, an Jesus Christus zu glauben. Und aus unserer Sicht ist Glaube das Mittel, um vor Gott gerechtfertigt zu sein, von ihm gerechtfertigt zu werden. Genauso sagt die Schrift das und auch unter anderem in Römer 3, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und so steht es auch im ersten Vers von Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Nicht Werke sind das Mittel, um von Gott gerechtfertigt zu werden, sondern allein der Glaube. Das bedeutet aber nicht, dass Glauben nichts mit Werken und nichts und Werke umgekehrt nichts mit Glauben zu tun haben. Aber das ist etwas anderes. Damit beschäftigt sich der Jakobusbrief. Da hatte auch der Reformator Luther sehr große Mühe mit. Wir haben das seinerzeit bei der Behandlung des Jakobusbriefes, denke ich, ausführlich behandelt. In Römer 4 gibt es dann noch einen anderen Aspekt der Rechtfertigung. Da schreibt Paulus zunächst von Abraham, der an die Verheißung Gottes glaubte und nicht zweifelte, dass ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet würde. Und dann fährt er fort an Kapitel 4, Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesum, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, welcher unserer Übertretungen willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Im Hinblick auf unsere Sünden musste Christus dahingegeben werden. Im Hinblick auf unsere Rechtfertigung musste er auferweckt werden. Auf dem Kreuz hat der Jesus das Werk der Versöhnung vollbracht. Da hat Christus den Preis in Bezug auf das Urteil Gottes bezahlt. Und das lautet, Römer 3, 26, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Er musste wirklich in den Tod gehen, um Satan zu besiegen, der die Macht des Todes besaß, um uns aus dessen Macht zu befreien. So sagt der Herr Jesus das auch in Hebräer 2. Da wird gesagt, dass der Jesus wirklich Mensch geworden ist, wirklich Fleisch und Blut angenommen hatte. Auch dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Sagt er in Hebräer 2. Was würde uns das Kreuz nutzen, wenn Christus nicht auferstanden wäre? In Römer 6 sagt Paulus, dass wir bzw. unser alter Mensch mit Christus mitgestorben ist. Und er schreibt dann weiter im 7. Vers. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen. Da ist die Anmerkung gerechtfertigt oder freigelassen von der Sünde. Von unserer Schuld wären wir dadurch freigesprochen worden. Aber wir wären dann immer noch unter der Knechtschaft Satans gewesen, der ja die Macht des Todes hat. Das hätte uns nicht viel geholfen. Was wäre dann aber sichtbar von unserer Rechtfertigung? Und vor allen Dingen, wie sollten wir heute jetzt auf der Erde wissen, dass wir gerechtfertigt sind? Wie sollten wir Heilsgewissheit bekommen? Um das klar zu beweisen, musste Christus aus dem Tode auferstehen. Zu unserem Glück hat er das auch getan. Heute sitzt Jesus Christus als Mensch zur Rechten Gottes. Und das beweist, dass sein Versöhnungswerk am Kreuz Gottes Forderungen vollkommen erfüllt hat. wenn auch nur eine einzige Sünde oder ein Hauch einer Sünde nicht durch seinen Tod gesühnt worden wäre, dann hätte Christus sich nicht zur Rechten Gottes setzen können. Wie wir das heute Morgen in dem Lied gesungen haben, die Handschrift ist zerrissen, da ist auch nicht mehr ein Fitzel übrig, was uns vorgeworfen werden könnte. Wenn auch nur eine einzige Sünde von dem, was der Jesus an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, wenn nur eine einzige unserer Sünden noch auf Christus gehaftet hätte, wäre für ihn der Himmel verschlossen geblieben. Und wenn unser alter Mensch nicht vollkommen, unsere alte Natur nicht vollkommen in ihm gerichtet worden wäre, hätte er sich ebenfalls nicht zur Rechten der Majestät in der Höhe setzen können, wie Hebräer 1 das sagt im dritten Vers. Der auferstandene Christus zu Rechten Gottes ist der klare Beweis unserer Rechtfertigung. Und im Römerbrief behandelt Paulus ja in den ersten 8 Kapiteln die Frage der Rechtfertigung vom Grundsatz her. Und erst in Kapitel 12 gibt er daraufhin aufbauend praktische Verhaltensregeln für solche, die gerechtfertigt sind. Es geht ihm vor allem darum, deutlich zu machen, dass wir nicht aufgrund von Werken gerechtfertigt werden oder aufgrund von bestimmten Ritualen. Und deshalb stellt er ja in Kapitel 4 die Frage, ob Abraham durch die Beschneidung gerechtfertigt wurde oder ob er schon vorher gerechtfertigt war. Und da macht Paulus ja klar, dass er längst vorher gerechtfertigt war. Und ebenfalls stellt er fest, dass Abraham nicht durch das Halten des Gesetzes die Verheißung empfangen hat. Im Vers 13, Kapitel 4, Römer 4, denn nicht durch Gesetz war dem Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Paulus wirkt jedem Anschein entgegen, dass Menschen durch eigenes Tun Gottes Heil erlangen können. Jakobus, ich deutete schon an, geht es da um etwas ganz anderes. Jakobus wendet sich gegen Menschen, die zwar behaupten, dass sie glauben, deren praktisches Leben aber etwas ganz anderes zeigt. Solchen Menschen gegenüber betont er die Notwendigkeit von Werken. Und dafür zitiert er zum Beweis auch die Schrift. Ich will das auch aufschlagen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet würde. Jetzt könnte man leicht meinen, Jakobus stünde hier im Widerspruch zu Paulus. Das hat Luther tatsächlich angenommen. Vielen hat diese Ausführung Schwierigkeiten gemacht. Wer aber Jakobus im Widerspruch zu Paulus sieht, der erliegt, denke ich, einem Missverständnis. Paulus stellt fest, dass jemand gerechtfertigt wird nur aufgrund des Glaubens, ohne Gesetzeswerk. Wenn Jakobus nun am Beispiel von Abraham behauptet, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkt, dann steht das keinesfalls mit Paulus im Widerspruch. Jakobus sagt nirgends, dass die Errettung eines Menschen durch Werke geschieht. Ihm geht es darum, festzustellen, dass ein Glaube, der keine entsprechenden Werke zur Folge hat, ein toter Glaube ist. Und ich will nochmal aus dem Kapitel 2 lesen, aus dem Jakobusbrief, den Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmet euch, sättiget euch, ihr gebet ihnen aber nicht die Notdurft des Leibes, was nützt es? Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust wohl. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber wissen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist und so weiter. Jakobus geht es also nicht um die Rechtfertigung durch Werken, sondern darum, um durch Werke zu beweisen, dass der Glaube auch echt ist. Und im Vers 21, den wir da gerade gelesen haben, sagt Jakobus zwar, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt wurde. Aber gleich im nächsten Vers zeigt er, dass er auch das auf den Glauben bezieht, wenn er da schreibt, Vers 22, du siehst, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift ward erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Ausdruck, dass der Glaube zu seinen Werken mitwirkte, bedeutet nicht, dass die Werke zum Teil rechtfertigen und dass der Glaube dann den Rest tut. Nein, im Grunde ist das derselbe Gedanke wie auch bei Paulus in Kolosser 1, wo er schreibt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Entsprechend, dieser Vers bedeutet nicht, dass die Leiden Christi in sich nicht vollkommen wären und der Ergänzung bedürften. Das ist dieselbe Formulierung da wie im Jakobusbrief, um die Gemeinde zu bilden. Das Fundament für die Gemeinde war das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Und das ist vollkommen verbracht. Vollbracht. Da kann nichts mehr hinzugefügt werden oder verbessert werden. Aber um das Geheimnis, wie Paulus das oft sagt, das Geheimnis der Gemeinde offenbar zu machen, musste Paulus und andere mit ihm predigen. Und das brachte als Konsequenz Leiden für ihn mit sich. Was bei Paulus war es zumindest so, den Leiden Christi nahe kam. Das hat also nichts mit der grundsätzlichen Seite der Wahrheit zu tun, wohl aber mit deren Umsetzung in die Praxis. Und so ist das auch mit der Bedeutung der Werke bei Jakobus. Sie sagen nichts über die grundsätzliche Seite, aber alles über die praktische Seite der Rechtfertigung. Praktisch wird die Rechtfertigung Menschen gegenüber in den Werken sichtbar, die sie tun. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, sagt Jakobus, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Genauso ist es auch mit der Auferstehung Christi. Die Auferstehung alleine rechtfertigt uns nicht. Aber sie liefert den Beweis unserer Rechtfertigung. So rechtfertigen einen Sünder niemals die Werke als solche. Aber sie zeigen, dass er gerechtfertigt ist. Sie demonstrieren den Glauben, der die Grundlage der Rechtfertigung ist. Paulus und auch Jakobus berufen sich beide auf die Aussage von 1. Mose 6, wo in Bezug auf Abraham gesagt wird, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte Gott, dass er ihm Erben schenken würde. Und das rechnete Gott zur Gerechtigkeit. Das heißt, dadurch rechtfertigte er ihn. Somit wurde Abraham aufgrund seines Glaubens gerechtfertigt. Und das wird gesagt, noch bevor das Ereignis von 1. Mose 22 stattfand, noch bevor Abraham den Isaak opferte. Paulus stützt sich darauf, dass Abraham Gott glaubte, der ihm die Verheißung von Nachkommen gegeben hatte. Das war ausreichend dafür, dass Gott ihn rechtfertigte. Es geht Paulus dabei um die grundsätzliche Seite dieser Frage aus der Sicht Gottes. Und Jakobus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt sozusagen, die Tatsache, dass Abraham Glauben hatte, wurde später dadurch sichtbar, dass er Isaak opferte. Dass er Glauben hatte, konnte man so ohne weiteres nicht sehen. Aber es wurde deutlich für alle durch seine Tat. Und dadurch wurde sein Glaube, wie es hier heißt, vollendet. Und der scheinbare Widerspruch zwischen Paulus' Aussagen im Römerbrief und den Aussagen im Jakobusbrief, der löst sich durch Paulus' Aussagen im Epheserbrief. Wir haben heute Morgen aus dem Kapitel gelesen. In Kapitel 2, da sagt Paulus in Übereinstimmung mit dem, was er im Römerbrief geschrieben hat, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Und dann Vers 10 ist es, glaube ich, fährt er weiter fort. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihn wandeln sollen. Nur in der zweiten Aussage wird die Wahrheit der ersten sichtbar. Und der letzte Aspekt der Rechtfertigung, nämlich die Rechtfertigung aus Werken, ist deshalb so wichtig, weil sie uns mit unserer Nase sofort auf die Praxis stößt. Die Lehre von der Rechtfertigung zu verstehen, ist schon wichtig. Aber es ist nicht weniger wichtig zu verstehen, dass unsere Rechtfertigung auch durch Taten in unserem Leben zu sehen sein muss. Unser großes Vorbild von einem praktischen Leben, das von guten Werken bestimmt war, ist der Herr Jesus ja selbst. Gott gegenüber war er vollkommen in seiner Hingabe und in seinem Gehorsam. Er war nur auf die Ehre seines Gottes und Vaters bedacht, der ihn gesandt hatte. Den Menschen gegenüber erniedrigte er sich und offenbarte wahre Sanftmut und Demut. Er erbarmte sich über die Menschen und tat ihnen Gutes, wo immer er nur konnte. Er war absolut ehrlich und rechtschaffen. Er war beherrscht in seinen Worten und er war vollkommen in seinen Taten. Er verletzte niemanden, ließ niemanden zu kurz kommen. Andererseits duldete er nichts Böses und legte das Böse sofort offen. Ja, Gnade und Wahrheit, wie Johannes das schreibt, Kapitel, Gnade und Wahrheit ist durch ihn geworden, in jeder Hinsicht. Möchten wir mehr seinem Vorbild folgen, der uns ja in Matthäus 11 auffordert, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.